Pflege ist längst mehr als ein soziales Thema. Es ist ein Wirtschaftsfaktor, ein Standortfaktor und eine tickende Zeitbombe. In Berlin wird die Zahl der Pflegebedürftigen bis 2035 um rund 50% steigen. Gleichzeitig gehen ein Viertel der Pflegekräfte verloren. Was das bedeutet, menschlich, strukturell, ökonomisch, darüber spreche ich in dieser Folge mit Christine Vogler. Sie ist Geschäftsführerin des Berliner Bildungscampus für Gesundheitsberufe, der zentralen Ausbildungsstätte von Charité und Vivantes. Eine, die weiß, wie Ausbildung, Versorgung und System ineinandergreifen. Gemeinsam mit der Gesundheitsstadt Berlin hat die Berliner Volksbank im aktuellen Trendreport die Trends und Herausforderungen der Pflege in Berlin analysiert. Dieses Gespräch ist Teil davon. Willkommen bei Goldelse, dem Firmenkunden-Podcast der Berliner Volksbank. Los geht's!
Pflege, Pflegewirtschaft in Berlin, Trends, Themen, Technologien ist ein Trendreport, den wir hier zusammen gemacht haben mit der Berliner Volksbank. Ein wichtiges Thema, es brennt und pressiert an allen Ecken und Enden und man ist irgendwie so gewillt, über ganz viele negative Dinge zu reden. Ich möchte aber mit einem was Menschlicherem oder Schönerem vielleicht einsteigen und wollte Sie fragen, wann Sie das letzte Mal einen Moment erlebt haben, wo Sie dachten, ja, dafür mache ich das ja.
Jeden Tag, das ist überhaupt gar keine Frage. Wenn wir über Pflege sprechen, geht es immer um zutiefst menschliches Zusammensein, um Kümmern, um Sorgen, um Kompetenz und um ja, Gemeinschaft und Gesellschaft. Und dafür lohnt es sich auch für die Pflege, sich einzusetzen.
In Berlin soll die Pflegebedürftigkeit um 50% bis 2035 steigen und gleichzeitig wird ein Viertel aller Pflegekräfte wegfallen. Führen Sie uns mal in ein Krankenhaus oder in eine Pflegeeinrichtung. Was bedeutet denn das?
Wenn wir das System nicht verändern, wenn wir also nicht andere Strukturen bauen, dann werden wir viel zu wenig Menschen sein, die Versorgung direkt machen. Aber ich will gar nicht dieses Szenario weiterdenken, was uns immer suggeriert, alles ist nicht schaffbar und das ist nicht machbar, das hilft uns ja nicht. Sondern ich glaube tatsächlich, wir haben einen tollen Pflegeberuf in Deutschland, der sich entwickeln wird und muss. Und wir haben eine Versorgungsstruktur, die sich auch entwickeln wird.
Ich finde es sehr großartig, dass Sie optimistisch reingehen in die Sache. Ich muss Sie trotzdem kurz mal so festhalten an der Stelle. Wenn wir jetzt sagen, wirklich ein Viertel der Pflegekräfte fällt weg. Ich stimme jetzt vor, ich bin jetzt 70 und brauche Pflege auf einmal. Was bedeutet denn das, wenn ein Viertel wegfällt?
Okay, Sie wollen das Horrorszenario.
Ich will das Horrorszenario
jetzt einmal. Das bedeutet, wenn Sie Pflegebedürftigkeit oder pflegebedürftig werden, nehmen wir mal an, Sie kriegen einen Schlaganfall. Sie möchten gerne zu Hause bleiben, möchten zu Hause versorgt werden. Dann werden Sie wahrscheinlich keinen ambulanten Pflegedienst mehr finden, der Ihnen in Ihrer Versorgung hilft. Sie werden versuchen, über finanzielle Mittel das zu bekommen, indem Sie vielleicht Menschen dafür bezahlen, die auch vielleicht nicht fachlich so kompetent sind. Wenn Sie die finanziellen Mittel nicht haben, werden Sie unter Umständen minimal versorgt. Eventuell finden Sie noch ein Pflegeheim, das Sie aufnimmt. Weiß ich nicht, was so eine Art Sozialauffanglager ist, wo es gar nicht darum geht, Ihnen eine Lebensumgebung zu schaffen. Also quasi eine qualitativ hochwertige Versorgung bedeutet ja, dass wir Menschen, die pflegebedürftig sind, eine Lebensqualität garantieren. Und am Ende wird es Menschen treffen, die keine Versorgung mehr finden, die sterben.
In Berlin wird ja in der Studie erwähnt, wird die Hälfte der pflegebedürftigen Person ausschließlich von Angehörigen versorgt. Ich habe es damals erlebt, als meine Oma gestorben ist. In diesem ganzen Prozess durften wir sie begleiten als Familie und sie ist zu Hause von uns gegangen. Mhm. Das war auch eine menschliche, gute Zeit, wenn man so will, dankbar, das so zu erleben. Aber das hat natürlich auch Schattenseiten, wie wenn sie solche Zahlen hören, wie nehmen Sie das wahr?
Ohne die pflegenden Angehörigen würden wir heute schon pflegerische Versorgung zu Hause nicht mehr leisten können. Auch in den Pflegeheimen gibt es viel Unterstützung von den Angehörigen. Für die Zukunft heißt es aber, dass wir genau die unterstützen müssen. Es kann nicht sein, dass die zu Hause bleiben, Arbeitszeit reduzieren müssen, dass sie Rentenpunkte verlieren, später in eine Altersarmut gehen. All das passiert ja heute. Es entsteht tatsächlich auch eine Isolation zu Hause, wenn ich als pflegender Angehöriger unterwegs bin. All diese Phänomene sind beschrieben. Und wir müssen natürlich stark als Gesellschaft auch aufpassen, weil wenn wir keine Strukturen schaffen, um pflegerische Versorgung zu sichern, gehen in erster Linie erstmal Frauen aus dem Arbeitsleben raus. Mit anderen Worten, wir verlieren auch volkswirtschaftliche Kraft. Und ja, die Menschen sind dann auch später selbst eventuell von Einsamkeit und Pflegebedürftigkeit betroffen und haben dann auch keine Unterstützung.
Muss ich ganz kurz mal fragen, Sie haben ja explizit Frauen genannt. Ist es, hört sich fast so klischeemäßig an, ist es immer noch so, dass Frauen vor allen Dingen pflegen, ihre Angehörigen?
Ganz genau. Es ist heute noch so, dass Frauen die Sorgearbeit zu Hause übernehmen, so wie sie es heute noch bei den Kindern tun, tun sie es in der Regel auch dann wieder, wenn die Eltern oder die Großeltern pflegebedürftig werden, ist die Hauptcare-Arbeit zu Hause bei den Frauen.
Es gibt so ein Idealbild, ne? was man ja entwerfen kann. Glauben Sie, das, was Sie im Idealbild, ist es finanzierbar mit den Mitteln, die uns zur Verfügung stehen oder zur Verfügung stehen, die man einplanen muss?
Ich glaube tatsächlich, dass wir viele Ressourcen im System noch nicht geborgen haben. Dazu gehört unter anderem die Handlungskompetenz von Pflegenden ins Feld zu bringen. Was bedeutet das? Wenn ich heute in der ambulanten Versorgung unterwegs bin und ich gehe zum Beispiel zu einem Patienten, der einen Katheter hat oder der eine Wunde hat oder der ein pflegerisches Hilfsmittel benötigt, dann kann ich das als Pflegefachperson nicht selbstständig verschreiben, sondern ich muss immer noch mal zum Arzt zurückgehen und zum Beispiel, also ein Bett zum Beispiel, verschreiben lassen. Das kann ich nicht alleine machen. Und das ist einfach irrsinnig. Das wäre zum Beispiel was, das würde unglaublich Ressourcen bei uns sparen. Mhm. Aber auch bei den ärztlichen Kolleginnen sparen, die an der Stelle ganz oft uns auch bestätigen und sagen, ja, also ich muss das nicht machen. Und das sind Sachen, die können uns wirklich helfen, ganz abgesehen davon von Sprachunterstützung von Kolleginnen und Kollegen, die aus dem Ausland kommen.
Sprachbarrieren abbauen. Ist eine Pflege ohne eine gezielte Einwanderung überhaupt möglich in der Zukunft?
Nein, definitiv nicht. Wir hätten vielleicht noch ein Drittel der Kolleginnen und Kollegen da, auch im ärztlichen Bereich, auch in den Therapieberufen. Fakt ist, nur mit deutschen Kolleginnen schaffen wir die pflegerische Versorgung nicht. Wir müssen globaler denken und so müssen wir auch unser Gesundheitssystem ausrichten.
Da, wo der Mensch zu wenig wird, wird das Thema Digitalisierung immer wichtiger. Als Hoffnungsträger zu sprechen, vielleicht können Sie das mal kurz ausführen. Wie stellt man sich das vor?
Digitalisierung und Technisierung in der pflegerischen Versorgung bedeutet von der Dokumentationsunterstützung bis hin zur Robotik alles. Das kann das intelligente Bett sein, was mit dem pflegebedürftigen Patienten aufsteht, sich bewegt, bestimmte Dinge am Patienten erkennt, zum Beispiel, ob sich Temperaturen verändern, ob auch signalgebend, wenn man inkontinent ist. Das können sein Unterstützungshilfen im Haushalt, fahrbare Schränke, signalisierende Spiegel. Da gibt es alles mögliche intelligente Böden, die bestimmte Bewegungen wahrnehmen, auch aufnehmen können, zum Beispiel Sensorik, ob jemand gestürzt ist und nicht mehr aufstehen kann. Also da ist alles Mögliche denkbar.
Ich bin jetzt mal ein bisschen ketzerisch. Wir haben über 10 Jahre gebraucht, um jetzt kurz davor vor der digitalen Patientenakte zu stehen. Die Welt, die Sie beschreiben, hört sich unglaublich gut an. Ich habe aber meine Zweifel, ehrlich gesagt, dass das, wie realistisch das ist in einem Land wie dem unseren.
Also ich will es mal klar machen, wenn wir das nicht auf die Ketten kriegen, dann werden die Patienten sterben. Wir werden sie nicht mehr versorgt bekommen. Und die Not, und deswegen macht mich das langsam auch so ein bisschen ärgerlich, dass wir wirklich nicht dahin kommen, ein bisschen nicht ans Rad zu machen bei allem. Beim Datenschutz, bei der Versorgung, bei der Entwicklung von digitalen Momenten, von Technologie, bei der Erweiterung der Handlungskompetenz von Pflegenden. Wenn wir das nicht schaffen, diese ganze Aneinanderreihung schnell hinzubekommen, dann werden Menschen sterben, dann werden Menschen nicht versorgt werden, dann werden Frauen zu Hause bleiben und ihre Angehörigen versorgen müssen, dann wird volkswirtschaftliche Kraft verloren gehen. Das sind die Folgen davon. Also müssen wir heute tatsächlich vielleicht auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, um das wirklich in die Spur zu bringen. Und wir müssen aufhören, und das hoffe ich jetzt auch mit der neuen Regierung, um uns selbst zu drehen, sondern wirklich sachbezogen die Dinge voranzutreiben. Egal, in welcher Partei ich bin, wo ich hin will, was meine persönlichen Anliegen sind, wir müssen Sicherheit für die Menschen in Deutschland schaffen.
Stellen Sie sich jetzt vor, Sie dürften einen Tag lang über alle Pflegegesetze entscheiden. Was würden Sie ändern?
Ich würde die Heilkundeübertragung auf alle Gesundheitsberufe auf den Weg bringen. Ich würde tatsächlich die, wenn es möglich ist, würde ich eine bundeseinheitliche Bildungsstruktur für die Gesundheitsfachberufe und für die Pflegeberufe auf den Weg bringen. Und Ich würde interprofessionelles Arbeiten, quasi die Zusammenarbeit zwischen all den Gesundheitsberufen auf eine gute gesetzliche Grundlage stellen und die Finanzierung dafür sichern. Und ich würde dafür Sorge tragen, dass wir so wenig Bürokratie wie möglich haben und die Gelder wirklich unmittelbar in die Versorgung gehen und dass die Perspektive der Gesetzesentwicklung immer aus der Perspektive der Pflegebedürftigen und der Patientinnen und Patienten geschieht und nicht aus den Systemen heraus.
Das ist noch zu stark. Das und die Bürokratie.
Ja, und die Systeme, die Gesundheit regieren in Deutschland. Krankenkassen, medizinische Dienste, Krankenhausgesellschaft, kassenärztliche Verbände. Diese Strukturen, die stehen nicht morgens auf, um sich abzuschaffen, sondern um sich zu erhalten.
Brauchst du eine Evolution oder eine Revolution gerade?
Evolution dauert viel zu langsam. Gott, wir evoluieren schon. Wie viele Jahre machen wir das schon? Also ich würde sagen, Revolution ist irgendwie auch das falsche Wort. Irgendwie finde ich, müssen wir uns alle untergreifen und zusammen sagen, wir machen das. Weil einer schafft das gar nicht. Ich kann das als professionell pflegen nicht alleine, aber die ärztlichen Kolleginnen, wenn die was verändern wollen, können das ja auch nicht alleine. Und die Kassen können es auch nicht alleine. Am Ende, glaube ich tatsächlich, geht das nur zusammen. Und nicht immer, wenn irgendwas an einer Stelle passiert, dass der andere es besser weiß. Das bringt uns nichts.
So, das war's für heute. Pflege bleibt ein Riesenthema, nicht nur für die Branche, sondern für uns alle. Den Trendreport Pflege, Trends, Themen, Technologien findet ihr zum Nachlesen in der Beschreibung dieser Folge. Wenn euch das Gespräch gefallen hat, freue ich mich über ein Abo, dann verpasst ihr auch die nächsten Folgen nicht. Mein Name ist Maximilian Klein und ich sage bis zum nächsten Mal bei Goldelse, dem Firmenkunden-Podcast der Berliner Volksbank.